Nancy, heute sprechen wir über dein Lieblingsthema.
Was, über meinen Hund?
Nein, das andere.
Hormone zum Frühstück. Der Podcast von Blumana über Wechseljahre, Hitzewallungen, Smart Aging und das schöne Gefühl, Frau zu sein. Mit Moderatorin Mo Krüger und Hormonexpertin Nancy Bollmerk.
Meine liebe Nancy, es geht heute um dein Lieblingsthema, nicht dein Hund, sondern bioidentische Hormone. Und da möchte ich gleich mal erzählen, als ich mit meiner Hormonersatztherapie angefangen habe, das ist jetzt, Nancy, ungefähr 6 Jahre her, oder? Würde ich sagen, war ich bei meiner ehemaligen Frauenärztin und die hat mir dann irgend so eine Pille gegeben und die hast du dir angeguckt. Da war bioidentisches Östrogen drin. Und nicht bioidentisches Progesteron. Mhm. Und du hast die ganze Zeit immer zu mir gesagt, Mo, du musst das ändern, das muss alles bioidentisch sein. Und ich habe immer gedacht, warum denn? Das wird doch letztendlich alles irgendwie im Labor hergestellt. Mein Gott, ich nehme jetzt halt irgendwas. Und du hast mich so lange mit Wissen beballert, bis ich, seit neuestem allerdings erst, dann auch völlig bioidentisch dann gewechselt habe.
Seit dem Podcast.
Seit dem Podcast, genau, ist absolut richtig. Da lernt man einiges. So, bioidentische Hormone hat eine lange Geschichte und damit wollen wir anfangen. Diese Geschichte beginnt vor circa 100 Jahren, was ja schon echt eine lange Zeit ist.
Genau, genau, vor 100 Jahren. 1905 wurde der Begriff Hormon überhaupt erstmal eingeführt. Mhm. Weißt du, was das heißt?
Hormon. Mhm. Na, Hormon heißt Hormon.
In der Übersetzung so ein bisschen antreiben und in Bewegung setzen.
Aha.
Und da sehen wir, was das alles mit uns macht.
Mhm.
Und wie gesagt, die Hormone sind, nochmal zusammengefasst, chemische Botenstoffe, die ganz viel Informationen in unseren Körper übertragen. Und das erste Hormon, weißt du, was das erste Hormon war, was entdeckt worden ist?
Das weiß ich nicht. Das Schlafhormon.
Das war tatsächlich das Insulin und das war natürlich damals ein mega Durchbruch.
Das habe ich gar nicht im Kopf jetzt, Insulin, das ist ja lustig.
Ja, wurde in der Bauchspeicheldrüse gebildet und ist lebensrettend, vor allen Dingen für Typ 1 Diabetiker. Und die sind damals gestorben. Das wurde damals, 1921 wurde das erste Mal auch isoliert und dann verabreicht und die Patienten haben sich innerhalb von wenigen Tagen erholt und es war ein riesiger Durchbruch und hat Millionen Menschenleben gerettet. Wurde auch aus der Schweineschilddrüse, wollte ich schon sagen, weil die nehme ich, aus der Schweinebauchspeicheldrüse gewonnen und war der Durchbruch in der Diabetesbehandlung.
Das klingt ja so, als mussten da viele Schweine sterben dafür, oder?
Ja, ich glaube, die Schlachtabfallproduktion,
ja,
die hat in diesen Jahren, in den Anfangsjahren gerade des letzten Jahrhunderts, eine wahnsinnige Konjunktur gehabt, weil wir kommen gleich drauf, weil auch später die Sexualhormone daraus entstanden sind.
Stell dir mal vor, da hätte Tönnies schon gelebt, der hätte ja ein riesen Hormonimperium noch aufbauen können.
Ja, zweite Standbein, genau, genau. Und genau, und da kommen wir jetzt zu unseren Sexualhormonen. Die Wissenschaftler haben dann damals gedacht, die suchten auch nach den Stoffen, die unsere Fruchtbarkeit, unsere Schwangerschaft, unsere Menstruation regelten und steuerten. Und dann sind sie natürlich auf die Eierstöcke gekommen, auf die Plazenta gekommen und beim Mann auf dem Hoden. Und so wurde dann irgendwann wurden auch die ersten Hormone entdeckt und dann auch wieder isoliert, dass man sie erstmal in ihrer Struktur, in ihrer molekularen Struktur erkannt hat.
Mhm.
Das war einfach der Anfang. Und man brauchte ja, das sind ja so winzige Mengen, die man dort extrahieren kann und isolieren kann, dann man brauchte Massen an Schlachtabfällen. Und die kamen dann, wie gesagt, meistens aus Schweinen, weil wir sind dem Schwein sehr, sehr ähnlich.
Dachte ich.
Genetisch.
Klingt echt schön.
Ja, ja. Ich nehme ja heute noch meine Schilddrüsen. Hormone sind auch Schweinehormone aus der Schweineschilddrüse.
Und tut dir gut.
Tut mir gut.
Aber du hast ja gerade gesagt, ganz, ganz wenige Mengen bekommt man aus letztendlich relativ vielen Abfällen. Das muss ja ein Riesenproblem gewesen sein.
Genau, es war ein Luxusproblem, weil es war mega, mega teuer, die Herstellung.
Mhm.
Und man bekam natürlich ganz wenig davon raus. Und dann hat man weiter geforscht und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, dass trächtige Stuten ganz viel Östrogen in ihrem Urin enthalten.
Das ist ja irgendwie das Ekligste, was ich mir so vorstellen kann.
Oh,
meine Hormone aus dem Urin trächtiger Stuten.
Das war,
weiß ich nicht,
der Gamechanger. Und zwar, da ist entstanden dieses berühmte Präparat Primarin. Und das war der Durchbruch in der Menopausensymptombehandlung. Also man wusste dann, die Menopause ist hauptsächlich ein Östrogenmangel, also die Postmenopause vor allen Dingen. Und die ganzen Beschwerden wurden damals wirklich zurückgeführt auf den Östrogenmangel. Und mit diesem Stutenurin und mit diesem Produkt, das kam 1942 auf den Markt in Amerika und in Kanada, da war, also es war das Elixier, wo sich die ganze Welt, alle Frauen wollten das haben.
Na gut, da brauchte man wenigstens keine Schlachtabfälle mehr. Die Stute konnte ja leben bleiben. Klar, genau. Man musste sie ja nur anzapfen.
Genau, sie musste nur schwanger sein.
Musste schwanger sein und man muss sie anzapfen. Aber trotzdem glaube ich, dass es immer noch ganz schön teuer war, oder? Weil so viele trächtige Stuten gibt es ja jetzt auch nicht auf der Welt.
Da gibt es eine schöne Geschichte. Also es war jahrzehntelang das Elixier schlechthin. Man hat vielleicht noch eine kleine Zwischengeschichte dann irgendwann festgestellt, da war ja nur Östrogen drin. Man hat dann relativ schnell gemerkt, oder verändert sich was an der Gebärmutterschleimhaut. Und dann hat man überlegt, oh, es gehört.
Wenn man nur Östrogen nimmt.
Genau. Mhm. Und dann hat man festgestellt, was ist ein normaler Zyklus? Da gehört Progesteron dazu. Und dann hat man das später dann ergänzt. Also das, da hat man schon gut beobachtet. Aber Prämarin war über Jahrzehnte das Mittel der Wahl bei Wechseljahrsbeschwerden. Und erst 20 Jahre später kam es nach Europa und auf dem Kongress in Wien, das war ganz hübsch, der Professor war schon über 80 Jahre, der hat eine schöne Geschichte erzählt, wo das
dein, auf dem du jetzt warst.
Ja, hm. Letztes Jahr. Hm. Und da war, der, das heißt ja der Ordination, also der Arzt, also sagen wir mal die Praxis oder der Arztanlaufstelle ist dort die Ordination.
In Österreich.
Ganz schön klingt das. Und er hat ja gesagt, damals vor seiner Ordination, wo endlich das lang ersehnte Mittel aus Amerika kam, dieses Prämarin, dann schaut er aus seinem Fenster und es waren eine 100 Meter lange Schlange an Frauen, die alle dieses Mittel wollten.
Wahnsinn.
Das war ganz süß. Er hatte noch ganz ehrfürchtig erzählt, weil es war trotzdem erstmal eine wahnsinnige Unterstützung und Hilfe für die Frauen mit ihren ganzen Beschwerden.
Aber es ist trotzdem noch wahrscheinlich teuer gewesen. Also so ein Massenprodukt immer noch nicht.
War es immer noch nicht, genau. Und es ist ja immer alles parallel passiert, diese ganze Forschung auf der Welt. Und dann gab es in den USA einen Forscher, der war aber gar kein Arzt, der war ein Chemiker, der hieß Russell Marker. Mhm. Und der hat dann geguckt, wo können wir günstig im Prinzip diese Sachen synthetisieren, also herstellen. Und er ist dann nach Mexiko gereist und ist auf die wilde Jamswurzel gestoßen. Und die hat einen Stoff, enthält einen Stoff, der heißt Diosgenin. Und das ist eine Vorstufe, oder man kann aus diesem Stoff wirklich bioidentische Hormone herstellen. Und das war damals der Mega-Durchbruch. Die Jamswurzel war günstig, die gab es in rauen Mengen. Und man konnte dann anfangen, das war dann auch schon Anfang der 30, Ende der 30er Jahre, hat er das parallel entwickelt und so entstand eigentlich eine Grundlage für die moderne Steroidhormonproduktion und das war in großen Mengen verfügbar und das haben wir diesem Chemiker zu verdanken.
Aber ich finde es trotzdem faszinierend. Der fährt oder läuft durch Mexiko.
Und wie kommst du gerade auf die Wurzel?
Ja, stolpert über eine Jamswurzel und denkt sich, Mensch, da ist es drin. Das, was ich brauche.
Das war wirklich die Revolution bis heute. Wie gesagt, es wird sie verwendet und es hat eigentlich einen Grundstein wirklich für die moderne Medizin gelegt.
Also war er es eigentlich, der viel für den Feminismus gemacht hat. Zum Beispiel für Absolut. Die Antibabypille, oder?
Ja, genau. Daraus ist die dann, genau, aus diesen Grundlagen ist das alles passiert, mhm. Genau.
So, jetzt kommen wir mal zum Punkt, Nancy. Was ist bioidentisch? Was bedeutet bioidentisch?
Also bioidentisch bedeutet, pass auf, das ist, also um es mal richtig zu definieren, ne? Das bioidentische Hormon ist exakt dieselbe chemische Struktur wie dein eigenes Hormon. Zu 100%. Der Körper kann es nicht unterscheiden, gibt es von außen oder hat es selber produziert. Also es ist wirklich zu 100%, ich würde sagen, humanidentisch sogar. Mhm. Also bioidentisch ist manchmal schon so, bio wird so inflationär benutzt. Ja. Also humanidentisch kann man auch sagen.
Ich finde das sogar besser, ja. Weil es wird ja trotzdem im Labor hergestellt. Und ja. Da denken immer, also, oder ich habe das auch gedacht, warum heißt das denn bioidentisch, wenn es im Labor hergestellt? Deswegen, ich finde humanidentisch wesentlich besser.
Genau, also es ist, also gut, Bio heißt ja, glaube ich, auch Leben. Und irgendwie dachten sie sich das wahrscheinlich so. Und also diese Wurzel geht jetzt ins Labor. Da ist dieser Stoff drin, Diosgenin. Und der ist die Grundlage. Und daraus wurde, es muss aber nochmal verändert werden. Ich kann jetzt nicht diese Wurzel knabbern. Der Körper ist nicht in der Lage, es selbst umzuwandeln in dein eigenes Hormon. Mhm. Es muss im Labor passieren. Und deswegen ist diese große Verwirrung da. Also ich nehme dieses Diosgenin und kann daraus, kleiner chemischer Prozess, wirklich zu 100% identische Hormone machen. Und das sind dann unsere bioidentischen Hormone. Inzwischen kann man, also wie gesagt, man kann Progesteron rausmachen, Estradiol, Testosteron. wenn ich dieses Molekül, was ich jetzt gewonnen habe, was bioidentisch ist, wenn ich das jetzt nochmal verändere und ich gebe noch eine kleine Aufgabe mit dazu.
Ja.
So muss man sich das grob vorstellen. Dann kann ich bestimmte Eigenschaften verbessern. Zum Beispiel die Wirkdauer. Ja. Mhm. Weil bioidentische Hormone sind schnell, die bauen sich schnell ab. Wir bauen die sehr, sehr schnell ab. Und ich kann durch eine molekulare Veränderung die Wirkdauer verändern. Ich kann sagen, der Eisprung soll unterdrückt werden. Also ich baue kleine Aufgaben ran und dann sind es synthetische Hormone.
Und da sind wir beim Begriffschaos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja bioidentisch, ja. Synthetisch, natürlich, pflanzlich.
Genau.
Also, bitte.
Wir müssen nochmal, ja. Genau.
Drösle es auf, liebe Nancy.
Also nochmal, bioidentisch ist zu 100% unseren Hormon identisch, unseren körpereigenen Hormon identisch, also genau die gleiche Struktur. Die synthetischen die werden aus dem gleichen Stoff gemacht, aber man hängt eine Veränderung mit dran. Man verändert sie, weil man will ein paar Eigenschaften zusätzlich gewinnen.
Zum Beispiel?
Unterdrücke den Eisprung.
Also in der Pille?
Zum Beispiel in der Pille, genau.
Da sind also synthetische drin?
Da sind synthetische drin. Mhm. Es gibt die neuen Pillen, die haben auch, wie du auch sagst, die haben schon bioidentisches Östrogen drin, aber eben synthetisches Gestagen, weil das Gestagen zu schwach ist, das bioidentische. Also hat man dort das Gestagen, also das Progesteron ist das Gestagen, verändert. Und es ist zum Beispiel, wie gesagt, ein Verhütungsmittel könnte es zum Beispiel sein. Bioidentische Hormone sind kein Verhütungsmittel.
Das heißt, wenn ich bioidentische Hormone nehme, muss ich verhüten.
Genau. Wenn dort noch
was passieren kann,
je nach Alter und so weiter, ja. Ist es ganz wichtig immer kein Verhütungsmittel. Die synthetischen sind für mich, wir fassen es mal zusammen, eigentlich ein Medikament. Die werden verschrieben als Verhütung, als Pille, die werden verschrieben bei Endometriose, die werden verschrieben auch, wenn Frauen so richtig starke Regelblutung haben und gerade auch in der Menopause sehr gerne, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Die sind auch nicht immer verkehrt. Auch ich habe noch, wo ich richtig in meiner Perimenopause war, habe ich auch zum Teil noch die Pille genommen, weil ich auch ganz starke Regelblutung hatte. Und danach wusste ich aber, so gerade in der Postmenopause will ich bitte auf bioidentische Hormone umsteigen. Also die haben durchaus ihre Berechtigung.
Ja, muss immer gucken, in welcher Situation bin ich
gerade. Genau,
grade.
Als medizinische Indikation, also wenn du die hast, dann kann es Sinn machen, aber die Nebenwirkungen sind natürlich viel, viel stärker. Es ist kein identisches Hormon, es kann verändern und die Nebenwirkungen sind stärker. Wir hören es ja immer wieder mit Stimmungsschwankungen, Libidoverlust. Da gibt es schon ein paar Nebenwirkungen, die da relativ stark sind. Und beim bioidentischen Hormon, wenn es richtig gut eingesetzt wird, kontrolliert, gut abgestimmt, in der Balance und abgewogen auch mit den Risikofaktoren, die du vielleicht persönlich mitträgst, wenn du jetzt Raucherin bist und so weiter. Da gibt es ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, einiges zu beachten. Sind sie extrem gut wirksam und haben einen guten Schutz, auch in der Prävention. Und da gibt es auch inzwischen eine gute Datenlage und sind gerade in der Postmenopause das Mittel der Wahl.
Okay, machen wir trotzdem weiter mit den Begriffen. Also bioidentisch haben wir, synthetisch haben wir, pflanzlich. Ja. Was heißt das? Also klar, aus Pflanzen, aber die Jamswurzel ist ja auch eine Pflanze. Also ja, kann ja eigentlich bioidentisch auch pflanzlich heißen, oder?
Ja, die Jamswurzel, das ist jetzt nochmal ganz groß verwirrend. Da ist jetzt kein pflanzliches Hormon drin, da ist jetzt nur das Diosgenin drin.
Ja.
Pflanzliche Hormone sind drin in Soja, Rotklee, Leinsamen, in bestimmten Hülsenfrüchten. Die haben im Prinzip eine ähnliche Struktur. Die können auch an diesen Rezeptor, aber sie passen nicht ganz. Man muss sich vorstellen, wie ein Schloss und ein Schlüssel. Jetzt hast du aber da nur einen Dietrich. So, der geht da ran.
Musst du reindonnern.
Ja. Genau.
Mit Gewalt.
Und bei manchen Frauen gibt es eine kleine Wirkung. Die merken es wirklich und es kann auch gut helfen und auch mal ausgleichen, ausbalancieren und so weiter. Aber es ist nicht die hundertprozentig passend. Und ich glaube auch, und da streiten sich alle noch ein bisschen, was machen Pflanzenhormone? Die gehen an diesen Rezeptor, es gibt Meinungen, die sagen, die blockieren den ein bisschen und vielleicht, also man weiß es noch nicht genau. Aber wenn es der Frau gut tut, in bestimmten Situationen würde ich sagen, ja, wir sehen ja auch gerade die Frauen, die in den asiatischen Ländern wirklich viel Sojaprodukte essen, die haben weniger Beschwerden, weniger menopausale Beschwerden. die manchmal denkt man, die kommen gar nicht in die Menopause.
Wollte ich sagen, vielleicht ist das auch so, weil sie eben von klein auf so viel schon zu sich nehmen. Also Soja, Tofu.
Genau.
Das ist ja bei uns eher so eine.
Der gesamte Lifestyle bei denen ist
ja
besser.
Ja, ist anders.
Die haben ein anderes Gewichtsmanagement, obwohl sich da gerade auch viel, viel ändert. Ne? Also die holen stark nach. Also
an Gewicht holen sie auf.
Genau. Und, aber die haben, wie gesagt, viel, also diese pflanzlichen, viel schwächeren Effekt. Ne? Die Wirkung ist bei jeder Frau komplett unterschiedlich. Wenn ich eine richtig starke Hitzewallung habe, dann reicht kein pflanzliches Hormon.
Ja, reicht nicht in Tofu, in Tofu-Braten.
Und auch in der Prävention, wo wir immer auch schauen, reicht kein pflanzliches Hormon. Mhm. Also um eine Osteoporose zu verhindern oder so, ist, wie gesagt, ein bioidentisches Hormon, so wie der Körper es kennt, die beste Wahl. Mhm.
So, und natürlich, was ist das jetzt noch?
Na, natürlich, das verwirrt natürlich, das war jetzt zum Beispiel dieses Prämarin aus natürlichen Stoffen.
Aus dem Stuhlurin.
Könnte natürlich sein, genau.
Ja, ist richtig natürlich. Ja.
Also ich sage immer, in der Postmenopause würde ich immer bioidentisch machen. Mhm. In der Perimenopause wirklich gut mit der Frauenärztin besprechen, was können wir da noch machen, können wir irgendwas unterstützen, wenn alles wirklich drunter und drüber geht und man wirklich Schmerzen hat, wahnsinnige Regelblutung, dann macht das Sinn, auch mal auf ein synthetisches Medikament, nenne ich es jetzt mal, zurückzugreifen. Und man darf auch nicht vergessen, was auch eine Rolle gespielt hat, was immer vielleicht auch keiner richtig hören will, die bioidentischen Hormone waren schwer oder sind nicht patentierbar, weil sie sind ja so wie unsere eigenen. Und mit der Veränderung gingen auch viele Patente raus. Damit wurde viel Geld
verdient, klar.
Also die Pille war ein Wahnsinnsgeschäft. Mhm. Ne? Und ist es bis heute. Und das ist natürlich, dann liegt das auch daran, dass ich da auch ein Patent drauf machen kann, weil ich es verändert habe.
So, wir wollen uns aber ja nur auf die bioidentischen Hormone konzentrieren. Ja. Welche nutzen wir heutzutage in der modernen Hormonersatztherapie, Nancy?
Also das erste ist immer das stärkste, ist unser Estradiol, das ist unser stärkstes Östrogen. Und das wird heute am sichersten angewendet über die Haut, also transdermal. Da ist die Studienlage am besten, die Risiken sind am minimalsten oder eigentlich gar nicht mehr da, sage ich mal so. Und wenn wir das über die Haut anwenden, das gibt's als Gel, als Pflaster, als Spray.
Aber das ist lustig, Nancy, weil ich habe bis vor ein paar Monaten, habe ich ja mein Östrogen noch als Pille genommen. Mhm. Und es ist ja logisch, das nimmst du, dann geht das durch den Darm, dann geht das durch die Leber. Da bleibt vielleicht gar nicht mehr so viel übrig an Östrogen. Ich habe auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht und habe jetzt seit ein paar Monaten ja so ein Spray.
Mhm.
Und es ist ein anderes Gefühl, weil es eben gleich über die Haut direkt reingeht in mich. Also ohne Umwege.
Das hast du schön gesagt. Also der transdermale Weg ist insofern erstmal der sichere, weil wir wissen, wenn wir es oral geben, dann geht es direkt erstmal zur Leber. Und dort ist Östrogen, wird da extrem doll verstoffwechselt. Mhm. Da geht schon mal ein bisschen was verloren. Und was aber viel schlimmer ist, da gibt es ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Es kann die Blutgerinnung antriggern und ein bisschen das Thromboserisiko steigern. Das ist eigentlich ein bisschen der Hauptfakt. Und transdermal geht es eben, ja, über die Haut kommt das auch dann im Blutsystem an. Da streiten sich ja auch noch alle, sagen entweder da, wo die Haut dünn ist und es geht schnell ins Blut. Manche sagen da, wo es ein bisschen dicker ist, da puffert es ein bisschen mehr.
Ich mache es am Unterarm hier, Innenseite Unterarm.
Genau, kannst du machen. Da musst du, man soll jeden Tag eine andere Stelle nehmen.
Ach so? Oh Gott, ich nehme jeden Tag dieselbe. Nee, die ist schon dünner geworden, merke ich.
Nee, mach jeden Tag, also sagen wir nach drei Tagen kannst du mir dieselbe Stelle nehmen. Aber man soll immer
die
Stelle.
Danke für die Info, warum?
Das hat auch, weil da drin ein bisschen was auch abgespeichert wird, das hat damit zu tun, ja, du hast eine bessere Aufnahme, wenn es nächsten Tag am anderen.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache im Kreis um das, wo ich drei Tage gemacht habe und dann mache ich einfach daneben und irgendwann sehe ich aus wie ein Fliegenpilz.
Du siehst aus wie ein Fliegenpilz, aber Mo, ich weiß ja, dass du auch ein bisschen Probleme hast mit Licht und Östrogen. Ich würde es im Sommer gar nicht an den Unterarm machen, weil Östrogen und Sonnenexposition auch manchmal ein bisschen die Haut verändern kann. Ich mache es einmal Innenseite-Oberschenkel.
Ja,
da kommt nicht so viel
sagen.
Licht
Innenseite-Oberschenkel. Super Info. Also, Mensch, was ich von dir noch lerne.
Ja,
das ist
und
Wahnsinn.
Ganz wichtig, was ganz viele Frauen nicht machen. Also man muss es wirklich trocknen lassen.
Genau.
Das passiert natürlich an den Unterarmen jetzt im Sommer schneller. Auf der anderen Seite sitzt du jetzt hier am Schreibtisch und bist auch im Großraumbüro. Mhm. Also da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann gleich an einem Schreibtisch rennt. Es ist dann auch mal schnell woanders.
Und dann kommt der Kollege, greift die Maus und hat das Östrogen.
Greift die Maus, ist gut.
Was er ja nicht will. So, also Östrogen. Weiter,
Nancy? Da gibt es jetzt ganz neue Wege. Die neuen Wege sind, und da sind wir gerade dran, wie gesagt, es gibt eine Leipziger Apothekerin, wir basteln da, sie bastelt da, dass wir das über die Schleimhäute aufnehmen.
Ja.
Da weiß man, braucht man viel weniger mit der gleichen Wirkung und auch mit dem gleichen Wirkspiegel dann im Blut. Das geht dann über kleine Luzenges, heißen die, im Mund oder eben auch über die Vaginalschleimhaut. Ich weiß, in Amerika wird
also
gerade
getestet. Also eine Creme oder ein Gel? Oder?
Eine kleine, wie kleine Lutschtabletten. Man soll sie nur nicht lutschen, weil sie sollen über die Schleimhaut aufgenommen werden.
Also einfach im Mund dann lassen.
Zergehen oder? Lassen, genau. Aber das ist natürlich alles noch, wir haben ja den Reflex, wir wollen ja das gerne dann irgendwie, irgendwann kommt der Schluckreflex und dann ist, es soll eben
dann
nicht.
Dann geht es eben wieder in die Leber.
Genau, genau. Es soll über die Schleimhaut aufgenommen werden. Ich weiß, es wird gerade auch an Nasensprays gebastelt. Also da ist viel im Gange jetzt, dass dort vielleicht noch ein paar andere Wege gefunden werden, die es uns ein bisschen einfacher machen. Aber wie gesagt, ich finde das Spray und so, das ist schon alles ganz gut.
Aber ich finde das echt, dass ich das immer an dieselbe Stelle mache. Mache ich nicht, ab heute, nee, ab morgen.
Ja, dann haben wir das Progesteron. Da weiß man, da gibt es auch, es gibt die Tabletten oral. Wir wissen, da können wir super schlafen. Und man kann die meisten dieser Tabletten auch vaginal anwenden, weil es gibt so einen bestimmten Prozentsatz von Frauen, man spricht so, denkt so 10-15%, die nicht vertragen. Die werden dann ganz aufgeregt und mehr aufgetrullert oder sind am nächsten Morgen noch besonders schläfrig. Also so ein extremer Überhang.
Also wenn ich das als Tablette nehme.
Wenn ich es als Tablette nehme. Und da besteht die Möglichkeit, das auch vaginal zu nehmen.
Also die Tablette in mich reinschieben.
Genau, man kann die vaginal reinschieben. Dann ist es, hat meistens sogar noch eine größere, stärkere Wirkung auf die Gebärmutterschleimhaut. Das geht ja hauptsächlich in erster Linie um den Schutz der Gebärmutter.
Ja.
Und ich habe heute die erste, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, ich habe heute Nacht das erste Mal die Tablette vaginal reingeschoben.
Und hast du was gemerkt, einen Unterschied?
Nö, es war leichter, als ich dachte.
War es komisch?
Es ist ja wirklich nur so ein ganz kleines Ding.
Ja.
Es ist nicht vergleichbar mit anderen Sachen. Also um Gottes Willen, mach's bloß weg. Nein, aber ich meinte jetzt so, es gibt ja so andere Zäpfchen, was man alles schon mal so im Leben hatte. Und da, das war wirklich, also einfach. Und man weiß, wie gesagt, jetzt sind sie ja dran, da vielleicht auch noch Östrogen reinzukriegen in so eine kleine Tabletten, dass man das vielleicht alles zusammen dann mal
sich vaginal, also einfach alles auf einmal.
Da habe ich noch mit einem Arzt diskutiert, da habe ich gesagt, ja, das kann auch nur einem Mann einfallen, weil, wie gesagt, irgendwie kommt es ja irgendwann wieder raus.
Ja.
Aber heute Nacht, diese kleine Tablette, die war wirklich ganz klein und wenn du dann liegst und schläfst, dann hat sich das so vertan.
Trotzdem, naja gut, wenn du liegst, okay. Wie lange braucht denn das dann, bis es sich aufgelöst hat?
Das weiß ich nicht. Ich habe nichts gemerkt.
Muss mal in dich horchen.
Aber muss dazu sagen, dieses Schlafphänomen, dass du gut einschläfst und da geschildert bist, den hast du nicht, wenn du es vaginal machst. Du hast nur den Schutz. Ne? Aber es ist für die Frauen, die das oral nicht vertragen, muss man mal dazu sagen. Also ich würde immer noch, wenn eine Frau schlecht schläft, ist die orale Variante die beste. Aber wenn sie es nicht verträgt, dann vaginal probieren. Und die Cremes, es gibt auch Progesteron-Cremes, auch da wird sich gestritten, aber der Stand heute sagt man eben, dass die nicht ausreichen, um die Vaginalschleimhaut so zu schützen, dass sie nicht übermäßig da wächst.
Also bei Progesteron die Tablette, entweder oben oder unten.
Genau, hast du schön zusammengefasst. Genau.
So, Estriol haben wir noch?
Ja, Estriol, das ist auch eine Form von Östrogen und das, wie gesagt, würde ich jeder Frau prophylaktisch schon ab mindestens 50 zweimal in der Woche für die äußere Anwendung, gerade im ganzen Vaginalbereich, äußeren Vaginalbereich, auch ein bisschen innen, überall, wo man rankommt. Und zweimal in der Woche, die schützt uns vor dieser berühmten vaginalen Atrophie. Die schützt uns, die stärkt unsere Barriere, die fördert die Durchblutung, die fördert alles, was, ich sag mal so, wenn wir das Östrogen, dein Spray jetzt nochmal, ist ja der Wunsch, dass es systemisch wirkt, überall. Aber ich sage mal, es gibt so Schleimhäute, wo es bis dahin nicht reicht. Ja?
Ja.
Das ist manchmal die Vaginalschleimhaut und bei vielen Frauen auch die Augenschleimhaut. Mhm. Also die Augen sind so trocken. Ich hatte jetzt wieder eine Patientin, da gibt es die Möglichkeit, auch ganz bisschen Estriol in die Augentropfen zu machen und es also lokal im Prinzip wirken zu lassen. Einmal, wie gesagt, in den Augen oder dann eben auch in der Creme für die Vagina.
Ich habe das noch nie gemacht. Also, aber du empfiehlst es mir.
Ich würde es immer machen.
Ja.
Zweimal in der Woche ist prophylaktisch. Und wenn ich schon ein Problem habe, dann mit der Frauenärztin sprechen, wie sieht es denn aus? Da sind wir wie bei unserem Trockensträußchen.
Ja.
Dann muss ich es auch mal öfter anwenden. Und dann, wenn wieder alles fein ist, dann wirklich zweimal in der Woche, um es zu halten.
Mhm.
Und es tut auch gut. Das ist schön.
Wirklich?
Ja, es ist, wie gesagt, eine schöne Pflege. Die meisten Produkte sind wirklich auch gut verträglich. Und es ist... Ich mache das.
Aber da musst du nicht auf irgendwas achten, sondern da kannst du dir eine ganz normale Creme in der Apotheke wahrscheinlich holen, oder?
Nein, auch alles rezeptpflichtig.
Alles rezeptpflichtig?
Alles rezeptpflichtig, genau. Und jetzt kommt's, Mo, und dann gibt's noch einen, das wird immer mehr, rückt das in den Fokus. Und auch das.
Um die Verwirrung komplett zu machen.
Nee, Estriol ist jetzt abgeschlossen. Also. Jetzt geht's um Testosteron für Frauen.
Also das Männerhormon, was
genau.
Wir auch ein bisschen in uns haben.
Genau, wir produzieren das auch in den Eierstöcken und in den Nebennieren. Und es ist ganz wichtig für uns, für Muskelmasse, Kraft, für unsere Körperzusammensetzung, auch für unseren Knochenstoffwechsel, für Vitalität und auch vor allen Dingen für Durchsetzungsvermögen. Das ist Wahnsinn. Das fehlt uns dann. Und ich glaube, das merken wir manchmal. Das nimmt so ab 20 peu à peu ab. Nicht so wie Östrogen plötzlich, sondern es geht so immer. Wir verlieren es so im Laufe des Lebens. Wir können das ein bisschen regulieren mit Kraftsport und mit Lifestyle. Aber wenn es abnimmt, merken das viele Frauen und man wird so schwächer in allem.
Mhm.
Und was wirklich belegt ist, wir verlieren unsere Libido. Also Libido ist Testosteron. Und ich habe jetzt seit 3 Tagen, nicht wegen der Libido, habe ich das mal ausprobiert und benutze eine angefertigte Testosteroncreme und will mal schauen, was das
passiert?
Mit mir macht.
Ja. Oh Nancy, wenn du mich haust, dann weiß ich, woran es liegt.
Dann muss ich, ja. Viele Frauen berichten, man merkt das dann plötzlich. Oder manchmal merkt auch der Partner, wenn es dann zu viel wird. Also das ist so ein, ja, man merkt das, genau. Und das wird…
Merkst du schon was?
Nee, nach 3 Tagen merke ich noch nichts.
Okay, aber du nimmst es als Creme, oder?
Ja, Testosteron, nur transdermal.
Mhm.
Und es gibt Länder, geht man damit ganz anders um. Da ist das in der Frauenmedizin schon besser angekommen, skandinavische Länder. Also da wird Testosteron viel mehr in den Fokus gerückt und hier fängt es so langsam an.
Ist es auch verschreibungspflichtig?
Auch
verschreibungspflichtig.
Genau.
Also Frauenärztin, immer wieder diejenige, die gucken muss.
Oder ganzheitliche Ärzte.
Ja.
Oder, wie gesagt, es passiert viel inzwischen auch im Internet. Also wichtig ist beraten lassen, wissen lassen. Also Wissen ist wichtig für die Selbstbestimmung. Beraten lassen und dann gibt es Möglichkeiten, wie man da rankommt.
Mhm.
Ist wirklich so. Auch der Hausarzt, den auch ruhig mal ansprechen. Also die dürfen das auch. Und die Frage ist nur, wie offen, wie informiert, wie geschult sind sie da? Und dann, wie gesagt, kommt ganz oft gleich die Antwort, oh, um Gottes Willen, sie, Testosteroncreme geht. Also das wird schwer vom Hausarzt.
Gut. Ja gut, man kann sich aber erstmal bei dir zum Beispiel informieren lassen
oder
beziehungsweise die Infos holen.
Genau.
Und dann zu einem Arzt gehen, der einem das verschreiben kann.
Absolut. Mhm. Und dann auch ins Labor. Wie gesagt, wir machen Labortests und ich mache das nicht. Also mein Testosteron war niedrig und deswegen erhöhe ich das jetzt. Also das habe ich im Labor messen lassen.
Merkt man das? Also ja, du sagst ja, man wird nicht mehr so durchsetzungsfähig.
Ja, und,
aber das hat ja, dann denkst du auch, vielleicht sind es die Wechseljahres, sowieso die Wechseljahresprobleme, mit denen ich zu tun habe. Also gibt es irgendwas, wo man es wirklich merkt, dass man zu wenig Testosteron hat?
Bei den meisten Frauen ist die Libido. Die ist komplett weg und man kann sie damit wieder ein bisschen, da gibt es wirklich auch inzwischen gute Studienlage. Und wenn ich das dann messe und vielleicht dem Arzt vorlege hier und man sieht, dass es niedrig ist, gibt ja auch da Referenzbereiche, vielleicht macht das dann. Ansprechen, testen, Wissen ranholen und dann ein bisschen auch dafür kämpfen, das eine oder andere mal auszuprobieren.
Meine liebe Nancy, du hast viele Fragen zum Thema bioidentische Hormone beantwortet, mir mehrere Aha-Erlebnisse beschert. Aber natürlich gibt es wahrscheinlich auch noch viele Fragen, weil das ist echt komplex. Das ist so ein Durcheinander. Also wir haben es ja auch schon bei den Begriffen allein gesehen.
Ja.
Und da kommen wir gleich, das ist ein toller Übergang zur nächsten Folge, denn bei der nächsten Folge kommt ihr zu Wort. Wir lehnen uns zurück, also ich lehne mich zurück, du nicht, Nancy. Wir wollen eure Fragen beantworten zum Thema Wechseljahre, Hormone, aber auch alles andere, Schlaf, Gesundheit, Libido auch. Also alles, was euch zum Thema Wechseljahre, Hormone, Smart Aging einfällt, was ihr gerne wissen wollt, das beantworten wir. Natürlich nicht alle Fragen, wenn jetzt Hunderte kommen, wir wollen es ja auch wieder in unserem Rahmen lassen. Also schickt uns bitte eure Fragen auf allen Wegen, die es so gibt. Instagram, hier, wo ihr es hört, könnt ihr ja auch Kommentare abgeben.
Genau.
Und dann unsere nächste Folge ist eine Frage-Antwort-Folge. Freue ich mich sehr drauf.
Ich mich auch.
Nancy, und ich werde mal gucken, welche Stelle ich morgen für mein Östrogenspray nehme. Genau. Und da werde ich an dich denken.
Genau, mach das.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal bei Hormone zum Frühstück. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns über unsere Instagram-Seite, hinterlasst eine Nachricht oder auch ein Like und empfehlt uns gern weiter.